Vor vielen Jahren war ich mal Zivildienstleistender, bin gestartet im Zivildienst mit großen Ideen oder Gedanken. Ich habe in einem nichtssesshaften Heim Zivildienst gemacht und musste dann feststellen, dass viele der hehren Gedanken oder Ideen, die ich hatte, nicht so funktionierten. Am Anfang habe ich mich sehr in die Menschen investiert und wurde dann von vielen ausgenutzt oder manche haben einfach abgebrochen ihre Therapie. Und gegen Ende des Zivildienstes habe ich mich immer mehr zurückgezogen und habe immer mehr Dienst nach Vorschrift gemacht, weil ich für mich gemerkt hatte, dass ich in diesem Beruf wahrscheinlich falsch wäre. Mir fehlte so eine gesunde Distanz. Man muss sich in guter Weise abgrenzen können. Aber ich hatte so einen Eindruck, ich investiere viel und es kommt nichts raus. Und bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich dann am Ende, wie gesagt, nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht habe und mich gefragt hat, ob das alles so richtig war. Vielleicht kennst du das auch, dass man sich Mühe gibt und anstrengt, vielleicht im Studium, im Beruf, in der Schule, zu Hause, mit den Verwandten, im Gespräch und hat den Eindruck, man kommt eigentlich nicht vorwärts. Wenn dem so ist, dann ist diese Geschichte heute, finde ich, sehr passend. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse, die kann man jetzt hier mitlesen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Also in der Geschichte vorher hat Jesus viele Kranke geheilt, die man aus allen Gegenden zu ihm gebracht hatte. Und die Menschen wollten jetzt Gottes Wort hören, waren gespannt, was Jesus zu sagen hatte. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen, reinigten ihre Netze. Also die Arbeit war sozusagen um. Aber man erfährt auch, warum die um war. Also zum einen, weil die Zeit um war, die Zeit zum Fischen. Und dann heißt es in Vers 5, was sie später Jesus antworten, Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Also angestrengt, im Hamsterrad gelaufen, Mühe gegeben und nichts bei rausgekommen. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass die Begegnung mit Jesus sozusagen alles in der Geschichte verändert. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ich habe vier Gedanken. Der erste habe ich übergeschrieben, gewähre Jesus Zugriff auf dein Leben. Also in der Geschichte gibt es ein Vorher und Nachher, dieses Vorher-Erlebnis, nichts gefangen. Und am Ende haben wir gehört in der Textlesung, so viele Fische gefangen, dass zwei Boote fast untergehen, weil die Fische kaum fangen können. Und interessant in der Geschichte ist, was gleich geblieben ist. Es sind die gleichen Fischer, es sind die gleichen Boote, es ist der gleiche See, es sind die gleichen Werkzeuge, die gleichen Netze. Also das meiste ist gleich geblieben. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied, nämlich das, was wir in Vers 3 lesen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. Also der gravierendste Unterschied ist, dass plötzlich Jesus im Boot ist. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Stunden die Fischer gearbeitet haben, 8 Stunden, 10 Stunden, lange Zeit auf jeden Fall. Und auf den Befehl Jesu hin fangen sie in 10 Minuten mehr als in den ganzen 8 oder 10 Stunden vorher. Jesus im Boot macht den Unterschied. Und ich möchte dieses Bild einmal ein bisschen auf uns übertragen. Also Petrus erlebt er, dass Jesus auf sein Boot will, weil man auf dem See so reden kann, dass das Wasser den Schall besser weiterleitet, man kann dann, ist besser zu verstehen. Aber Jesus macht das nicht nur, damit er besser zu verstehen ist, sondern er weiß, dass er am Ende der Geschichte Petrus also zum Menschenfischer beruft und er möchte, dass Petrus und die anderen Fischer eben etwas erleben, ein Wunder, das für Fischer gemacht ist, ein Fischwunder. Also genau passend für ihren Beruf sozusagen. Wo sie eigentlich Fachleute sind, da zeigt ihnen Jesus, wer der eigentliche Fachmann ist. Ich möchte das nochmal übertragen. Das Boot, in das Jesus einsteigt, das Boot des Petrus, steht eigentlich für das Leben von Petrus. Weil ein Großteil seines Lebens ist er auf diesem Boot, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mehrere Stunden auf jeden Fall am Tag. Dieses Boot steht auch als Bild dafür, dass Jesus ihm deutlich macht, du, ich komme jetzt in dein Leben. Und dann sieht man das 3 Jahre darauf, also 3 Jahre im Anschluss folgend, folgt Petrus Jesus nach. gibt ihm sozusagen auch sein ganzes Leben, stellt ihm das zur Verfügung, solange Jesus mit ihm unterwegs ist und als Jesus dann auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, auch den Rest seines Lebens. Also das Boot, sage ich mal, steht ein Stück weit für auch für unser Leben, für unseren Alltag, wie wir unseren Geld verdienen, wie wir unseren Alltag zubringen. Ich möchte es einfach mal so gebrauchen, dieses Bild, Jesus will in unseren Alltag, in unser Leben. Und wisst ihr, manchmal, also nächste Woche werden wir eine andere Richtung hören, aber heute möchte ich darüber sprechen, manchmal läuft unser Leben ins Leere oder unser Handeln ins Leere, weil wir manchmal Jesus am Ufer stehen lassen, bildlich gesprochen, und unseren Alltag ohne ihn meistern wollen. Ich habe ein Video gefunden über Christ im Alltag. Das schauen wir uns mal an. Das geht 2 Minuten und da schauen wir mal rein. Oh, da schauen wir nicht rein. Wie bitte? Okay. Das sollte so ein bisschen parodieren, wie er und vielleicht auch manchmal wir im Alltag leben. Wir haben manchmal so ein Sonntags-T-Shirt und dann ziehen wir das aus und dann beginnt der Alltag. Das geht nicht nur euch so, das geht auch mir so. Ich war jetzt eine Woche mit Melanie auf Borkum und fragt mich nicht, wieso, aber an einem Tag habe ich Melanie ziemlich angefetzt, war sehr grantig, sehr ärgerlich. Und wollte das natürlich gerne erklären, zu wenig geschlafen, Melanie ist schuld, die Umstände sind schuld. Aber wisst ihr, was Schuld war? Es war einfach Schuld, dass ich in der Woche wenig Kontakt mit Gott hatte, dass ich Gott auch am Ufer habe stehen lassen und den Alltag ohne ihn gelebt habe, wenig zum großen Teil. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich oder auch ihr manchmal im Alltag Dinge tun, die wenig mit dem zu tun haben, wie Gott sich vielleicht unseren Alltag vorstellt. Ich glaube, für uns gilt manchmal, was ein polnischer Pastor bei einem Besuch hier über Gemeinden gesagt hat, der hat sich so die Landschaft hier angesehen, das war noch zur Zeit des Kommunismus, also ein paar Jahre her, aber er hat sich das so angeguckt, hat gesehen, die schönen Gottesdienstgebäude, die gut angezogenen Menschen, die gut organisierten Gottesdienste, er hat gesagt, aber er spürt keine Kraft, da ist keine Wärme. Und da hat er gesagt, die Kirche im Westen oder wir Christen im Westen, kann man auch sagen, erinnern ihn an schöne Häuser, super eingerichtet, modern eingerichtet, viele Kabel und elektronische Geräte, aber der Schalter ist aus, hat er gesagt. Es ist manchmal wenig Leben da. Wie ist das bei dir im Alltag? Würdest du sagen, der Schalter ist an, da fließt was, da ist viel Kraft? Wisst ihr, ich sage das nochmal in dieser Geschichte, das Entscheidende war nicht, dass die Jünger sich mehr angestrengt haben. Die haben also nicht die Umstände geändert, die haben nicht gesagt, wir brauchen ein besseres Boot, wir brauchen ein anderes System an Netzen, wir brauchen vielleicht einfach mehr Schlaf, wir brauchen ich weiß nicht was. Das haben sie nicht gemacht. Der Unterschied war Jesus im Boot. Und das möchte ich dir und mir einfach so mitgeben. Wir brauchen als Christen immer wieder Jesus im Boot, gerade im Alltag. Für mich war dann aufgrund dieses von mir ausgehenden, sage ich mal, nicht schönen Verhaltens, den Bibeltext aus der Apostelgeschichte 2, Vers 42, wir hatten ihn jetzt in dieser Woche auch nochmal in der Bibelstunde. Und da heißt es, sie blieben aber, und dann ist dieses wichtige Wort beständig, beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und da ist jetzt einfach die Frage an dich und an mich, wie sieht das mit diesem beständig aus? Bin ich in dieser Gemeinschaft, suche ich die Gemeinschaft? Lade ich Jesus jeden Morgen immer wieder ein, Herr, komm du in mein Boot, in meinen Alltag, präge du mich und wirke durch mich. Ich finde, das ist der Anfang, sonst brauchen wir die Predigt gar nicht weitermachen. Und das kann man von Petrus und den Jüngern lernen, dass sie Jesus erlauben, aufs Boot zu kommen und zu sagen, Herr, wir haben Interesse daran, ja, komm mit uns raus. Ein zweiter Gedanke in dieser Predigt, bekenne, dass dein Bestes nicht reicht. Ich habe es ja gesagt, wenn es um Fischen geht, muss man Fischer fragen, wie man Fische zu fangen hat, die kennen sich aus. Die waren Fachleute und man kann davon ausgehen, wenn die nichts gefangen haben, dann war das so, sie haben ihr Bestes gegeben. Also wenn die keine Fische fangen, dann werden du oder ich wahrscheinlich auch keine Fische fangen. Dann ist einfach die Umstände für Fische nicht gut gewesen. Sie haben ihr Bestes getan, das lesen wir in unserem Text, Vers 4 und 5. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Und jetzt antwortet Simon, was wir schon gehört haben, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Wisst ihr, bei aller Mühe, die man als Fachmann in seinem Beruf, in seinem Studium, in dem, was man gelernt hat, anbringt, einwendet, gibt es immer wieder Situationen, die man manchmal auch nicht kontrollieren kann, die sich der Kontrolle entziehen. Das kann für die Gemeinde gelten, dass man sich investiert in Menschen in der Gemeinde und denkt, da muss sich doch was bewegen. Und eigentlich sind die Umstände menschlich gesehen gut, aber es bewegt sich vielleicht nichts. Das kann in deinem Beruf sein, dass du in deinem Beruf dir wirklich Mühe gibst, dass du fachlich alles weißt, dass du eigentlich fachlich auch alles richtig machst und trotzdem kann es sein, dass am Ende vielleicht nichts bei rauskommt oder weniger, als man sich vorstellt. Das kann in der Ehe sein, dass man sich in der Ehe anstrengt und denkt, das muss doch irgendwie gehen, ich muss mir nur mehr Mühe geben. Das ist ja grundsätzlich nicht falsch und trotzdem kann es sein, dass man an einen Punkt kommt, dass man sagt, in meiner Ehe, in meiner Freundschaft, in Beziehung zu Freunden komme ich nicht weiter. Man kann das auf Studium beziehen, auf Prüfungen, die vor uns stehen. Man gibt sich Mühe und lernt und dann hat der Dozent gerade diese Aufgabe genommen, die ich nicht gelernt habe oder irgendwie. Es klappt vielleicht nicht. Manchmal kann aber auch sein, man hat Erfolg und ist trotzdem innerlich leer, man hat davon nichts. Ich habe ein Bild, ich habe es euch scheinbar schon mal gezeigt, ich wusste es nicht, wenn du es einmal machst. Erfolg ist nicht immer das, was man an der Oberfläche sieht. An der einen Seite nimmt man so ein kleines Blättchen und an der anderen ein großes Blättchen. Wisst ihr, manchmal, was wir als erfolgreich sehen, da ist manchmal gar nicht viel gewachsen. Man kann sein, du findest dich erfolgreich, aber trotzdem sieht das Gott vielleicht manchmal ganz anders. Was man hier lernt an dem von Petrus und den anderen Jüngern, finde ich, dass unser Bestes, so gut das sein mag, manchmal einfach nicht genug ist. Also nicht, dass wir da noch mehr tun müssen. Die Jünger haben dann nicht gesagt, gut, mit 8 oder 10 Stunden hat es nicht gereicht, setzen wir noch 2 oder 3 drauf. Das nicht, sondern dass man manchmal an den Punkt kommen muss, als Mensch zu sagen, ich bin mit meinen Möglichkeiten wirklich am Ende. Für die Jünger bedeutete das jetzt, dass sie keinen Fisch verkaufen konnten, dann also kein Einkommen hatten für diese Zeit, überlegen mussten, wie sie damit zurechtkommen. Manchmal ist es so, dass wir mit unserer Anstrengung vielleicht nicht das erreichen, was wir hoffen. Wenigstens in geistlicher Hinsicht kann man durch menschliche Anstrengungen nichts erreichen oder nicht mehr erreichen. Also was ist zu tun? Man muss wie Petrus an den Punkt kommen, zu bekennen, Herr, ich schaffe es nicht. Das ist mir zu groß. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Und vielleicht wie Petrus an den Punkt kommen, als er erkennt, wer Jesus ist, nach dem Fischfang. In Vers 8 heißt es, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wisst ihr, manchmal muss Gott uns Menschen auch an den Punkt kommen, wo wir zerbrechen vor ihm und sagen, Herr, so ein Mensch bin ich. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mich angestrengt, aber ich bin wie Petrus, ich bin ein sündiger Mensch. Ich brauche deine Hilfe. Manchmal führt Gott uns in den Zerbruch. Und ich erkenne dann, ich brauche diese Gegenwart Gottes. Ich habe euch erzählt von dem polnischen Pastor, der unsere Kirchen oder Gemeinden als so kraftlos empfunden hat. Der Spurgeon hatte das ähnlich gesehen. Der hat einmal geschrieben, was die Gemeinde braucht, ist Gottes Heiligen Geist. Und sagt, ihr schmiedet Pläne und sagt, wenn wir die Gemeinde ein bisschen ändern, würde alles besser laufen. Dann könnte man in der Gemeinde vielleicht eine neue Leitung wählen oder die Gemeindeordnung ändern oder irgendein tolles Programm machen oder man würde die Gemeindeglieder ändern, das wünscht sich manchmal auch jemand, ich nicht. Man könnte das alles versuchen, diese Umstände zu ändern, und Spurgeon sagt, nein, liebe Freunde, da liegt der Fehler nicht. Es geht darum, dass wir mehr Heiligen Geist brauchen. Das ist die große Not der Gemeinde, und bis sie gestillt ist, können wir reformieren und reformieren und bleiben doch gleich. Alles, was wir brauchen, ist der Geist Gottes. Wenn in deinem Leben, in meinem Leben manchmal das Handeln ins Leere läuft, kann es vielleicht sein, dass Gott uns sagen will, du brauchst nicht deine Kraft, du brauchst meine Kraft. Und dass Gott uns sagt, alles, was du brauchst, ist der Heilige Geist. Der kann dein Leben prägen. Und das Tolle ist, in Epheser 3, Vers 20, da heißt es, durch die mächtige Kraft, die Gott in uns wirkt, also durch den Heiligen Geist, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Also da lädt uns Gott sozusagen ein und sagt, du kannst mehr erwarten, als du dich manchmal traust zu bitten, aber die Kraft kommt eben durch mich, von mir, und wirkt in dir und durch dich. Ich habe euch dazu noch ein Bild mitgebracht von Augustinus, der hat ein schönes Zitat gesagt, Gott gibt da, wo er leere Hände findet. Wir stehen manchmal so da, Hände geballt oder vor Anstrengung, irgendein Werkzeug in der Hand, und Gott sagt einfach, du, wenn du deine Hände leer machst, kann ich etwas hineintun, sie füllen, aber dazu musst du das andere erstmal ablegen. Vielleicht für dich oder für mich der Gedanke, Herr, hier sind meine leeren Hände, füll diese mit dem, was du mir geben kannst und was ich brauche. Ein dritter Gedanke, setze um, was Jesus dir aufträgt. Das ist so ähnlich wie vor 2 Wochen, aber das ist nicht schlimm, weil manchmal tut Wiederholung gut. Ich fand es sehr schön, das Ehepaar Ortberg, die haben mal einen Tanzkurs gemacht, und der Tanzlehrer hat sie am Anfang beiseite genommen, um ihm mal die Grundlagen vom Tanzen zu erklären, und hat dann das Ehepaar gefragt, wer führt? Und der John Ortberg wusste genau, wer führen sollte beim Tanzen, hat aber gedacht, das muss meine Frau schon selber sagen. Das hat einen Moment gedauert, sie hat mit den Zähnen geknirscht und hat gesagt, er führt. Und dann hat der Tanzlehrer noch gefragt, und wer folgt? Dann dauerte es wieder eine Weile und dann hat die Frau gesagt, ich folge. Und dann hat der John Ortberg gesagt, das war ein toller Tanzlehrer. Das gilt, beim Tanzen ist das so festgelegt, sonst ist das manchmal nicht so einfach. Aber in der Beziehung zu Jesus sollte es eigentlich so klar sein wie beim Tanzen. Also wenn Gott fragt, wer führt und wer folgt, sollten wir relativ klar antworten können, wer eben der ist, der den Ton angibt und wer der ist, der dem Ton folgt. Der Simon scheint das begriffen zu haben. Er hat ja erlebt, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, in einem Kapitel vorher, in Kapitel 4, wie Jesus schon seine Schwiegermutter geheilt hat. Er hat also schon gewusst, Jesus kann wirklich etwas, ein Prophet, ein besonderer, er wusste wahrscheinlich noch nicht, dass es der Sohn Gottes ist, aber er wusste schon, an dem ist was. Und er sagt jetzt in Vers 5, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht, nichts gefangen, das haben wir schon gehört, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Also der Schlüssel für Petrus ist dieses Bekenntnis, weil du es sagst. Wir wissen, Petrus hätte anders antworten können. Er hat gesagt, Herr, wenn es um Fische geht, ist das mein Geschäft. Du kennst dich mit Holz aus und mit Stein. Du bist Zimmermann. Ich bin Fischer. Du musst mir nicht erzählen, wie ich Fische fangen muss. Hätte er tun können, hat er nicht gemacht. Er argumentiert nicht mit Jesus und er zögert auch nicht. Er sagt, Herr, weil du sagst, tue ich das. Und er fährt direkt raus und sagt nicht, wir brauchen erstmal eine Pause. Wir waren schon 8 Stunden auf dem Wasser, wir können nicht mehr. Oder wir haben die Netze gerade sauber gemacht, vielleicht morgen, wenn wir sowieso unterwegs sind, all das tut er nicht. Er geht und fährt. Und die Frage an dich und an mich ist, sind wir so, weil du es sagst, Personen? Bin ich so eine Person, eine weil du es sagst, Person? Wisst ihr, manchmal warten wir darauf, dass Gott uns vielleicht etwas deutlich macht, sagt, wie wir handeln sollen. Und Gott hat uns vielleicht schon lange was anderes gesagt, was wir tun wollen. Wir wollen halt manchmal Schritt 4, 5 oder 6 hören. Und Gott sagt manchmal zu uns, ey, da ist noch Schritt 1, 2 oder 3, den habe ich dir schon gezeigt. Und bevor ich dir zeige, was bei 4, 5 oder 6 kommt, ist es mal wichtig, dass du vielleicht 1, 2 oder 3 tust in deinem Leben. Dass du da in die Gänge kommst. Wisst ihr, es ist ein hohles Bekenntnis, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach und sind aber nicht bereit, ihm gehorsam zu sein, das zu tun, was er von uns möchte. Wichtig ist, es ist nicht immer das Gottes Wille, oder was ich mir denke, was Gott mir gesagt hat, das muss ich klären. Ne? Nicht, dass ich mir selber manchmal meine Gedanken mache und denke, das will Gott von mir und Gott hat das gar nicht gesagt. Aber wenn ich Dinge erkenne, dass Gott die möchte, dann ist es doch gut, wenn ich auch bereit bin, Gott gehorsam zu sein. Jesus sagt einmal in Lukas 6, warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Das ist ein hartes Wort. Warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Es kann sein, dass Gott dir vielleicht gesagt hat, du, da ist ein Mensch in deinem Leben und ich habe dir schon gesagt, die Zeit ist gut, du hast das eigentlich aufgearbeitet, vergib diesen Menschen und du sagst vielleicht, nein, dem will ich nicht vergeben. Und Gott sagte das immer wieder, es ist dran, diesen Menschen zu vergeben und du bist vielleicht nicht bereit dazu. Oder dass Jesus dir vielleicht gesagt hat, du, da ist ein Arbeitskollege und ich weiß genau, der braucht etwas, der muss was von Jesus hören und du bist mit ihm zusammen und ich möchte dir einfach Mut machen, dass du ihn jetzt mal ansprichst und du sagst, Herr, ich kann den nicht ansprechen, warum sollte ich den ansprechen, der wird mich auslachen oder was auch immer. Aber Gott vielleicht gesagt hat, du, ich warte darauf, dass du auf ihn zugehst. Oder dass Gott dir vielleicht deutlich gemacht hat, ein Schritt im Glauben, dass er gesagt hat, du bist schon so lange mit mir unterwegs, du hast dich bisher nicht taufen lassen, ich möchte, dass du dich irgendwann taufen lässt. Und du dann sagst, nee, gibt noch so viele Dinge, die da im Weg sind, was werden meine Verwandten denken, was werden die sagen? Wisst ihr, das sind alles nicht unberechtigte Argumente, aber wenn Gott dir was klar gemacht hat, dann ist doch gut, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Oder dass Gott dir einfach deutlich macht, du bist, fühlt euch jetzt nicht angesprochen, ich zähle nicht nach, oder dass Gott vielleicht sagt, du bist nur einmal von 5 Mal im Gottesdienst und ich weiß, du brauchst regelmäßig den Besuch im Gottesdienst, die Gemeinschaft mit anderen Christen und ich habe für dich, dass du einfach regelmäßig in den Gottesdienst gehst, das ist wichtig für dich. und du vielleicht irgendwelche Argumente hast, warum das nicht klappt, und man kann das fortführen und fortführen. Die Frage ist, wie wir reagieren. Ich fand ein Beispiel von einem Pastor aus London, der ist schon länger nicht mehr unter uns, der ist jetzt schon oben. Und dieser Pastor hieß Meyer, der lebte gerade in London, als zwei andere Pastoren in London sehr bekannt waren. Der Spurgeon und Morgan hieß der andere Pastor. Und der musste erleben, dass sein Gottesdienst relativ wenig besucht war und bei dem Spurgeon und dem Morgan, denen rannten sie die Bude ein. Und als Pastor hat er doch einen gewissen Neid auf diese Pastoren entwickelt, weil ihre Gemeinde so groß ist. Aber er wusste, dass Neid nicht in Ordnung ist und darum hat er Gott im Gebet gebeten, dass Gott ihm diesen Neid wegnehmen soll, dass Gott ihm zeigen soll, was er tun soll. Und auf irgendeine andere Art und Weise, wahrscheinlich hat er einen passenden Bibeltext gelesen, hat Gott ihm deutlich gemacht, du bete für diese beiden Pastoren, dass ihre Gemeinde weiter wächst. Und da hat er gesagt, das war eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte, dass meine Gemeinde wächst. Da hat er gesagt, aber wenn Gott mir das so deutlich macht, dann kann ich ja wohl nicht anders. Und er hat für diese Pastoren gebetet. Wie es weitergeht, hören wir gleich. Aber wisst ihr, ich möchte euch einfach nochmal Mut machen. Wenn Gott dir etwas deutlich macht, das muss man klären, ob es von Gott ist, aber wenn Gott dir etwas deutlich macht, sind wir gut beraten, das umzusetzen. Ungehorsam schadet nicht Gott, sondern dir und mir selbst. Es bringt uns um den Segen, es bringt uns um Schritte, die Gott uns führen möchte. Und der vierte und letzte Gedanke, erwarte das Eingreifen Jesu. Stellt euch vor, Gott sagt dem Petrus, geh raus und wirf die Netze aus. Ist es jetzt realistisch zu erwarten, wenn Gott dem Petrus das so sagt, dass die Netze dann leer sind? Natürlich nicht. Wenn Gott ihm sagt, du geh raus, wirf die Netze aus, dann wird Gott auch dafür sorgen, dass zur Not die Fische von alleine ins Netz springen und das Netz voll machen, weil er das so zugesagt hat. Wenn Gott hinter einer Dinge steht, hinter einer Sache steht, hinter einem Ding steht, in einer Situation steht, dann ist er auch derjenige, der dafür sorgt, dass das eben umgesetzt wird. Und das erleben wir auch in diesem Text. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Und dann winkten sie die anderen Fischer an und zusammen füllten sie das Boot, dass sie so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Der Text macht deutlich, wenn Gott das zusagt, dann tut er das. Wenn Gott dir dich auffordert, einen Schritt im Gehorsam zu gehen, dann ist auch derjenige, der hinter diesem Gehorsam steht und das auf eine Art und Weise segnet, wie er das vorhat. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn Gott dir einen Auftrag gibt, gibt er dir auch, was du brauchst, um ihn umzusetzen und bewirkt das, was er bewirken möchte. Der Pastor in England, von dem ich erzählt habe, der dieses Gebet beten musste, was ihm eigentlich gar nicht so gefiel, er hat gesagt, das war das Beste, was Gott mir sagen konnte. Er hat gesagt, mit einem Schmunzeln allerdings, durch mein inbrünstiges Gebet wuchsen diese Gemeinden so sehr, dass sie überflossen von Leuten und der Überfluss kam zu mir. Also auf eine Art und Weise hat Gott seine Gemeinde gesegnet, wie er es nicht bedacht hätte. Und wisst ihr, das ist wirklich ein Geheimnis, dass Gott, wenn wir im Gehorsam sind, das segnen wird. Und wie immer das aussieht, aber es wird Segen bringen. In Johannes 15, Vers 5, einmal, da sagte Jesus diesen Satz, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm. Und jetzt kommt dieses, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein Versprechen Gottes, nicht unser Versprechen. Aber wichtig ist, dass Gottes Absicht nicht ist, dass wir unbedingt reicher werden, gesund werden, dass alles toll wird, sondern Gottes Absicht ist, dass sein Reich wächst. Und wie gesagt, das kann sich manchmal von unseren Vorstellungen unterscheiden, was wir uns wünschen und was er im Blick hat. Es kann, wie bei Petrus, bedeuten, ihm das Boot zur Verfügung zu stellen, unser Leben 100% zur Verfügung zu stellen, dass man wie Petrus vielleicht das Boot zurücklassen muss und Petrus dann Menschenfischer wird. Es kann aber auch bedeuten, dass Gott dich in deinem Boot, in deinem Alltag lässt und sagt, in dem Alltag, wo du bist, werde ich dich segnen und gebrauchen. Also es muss nicht jeder wie Petrus Missionar werden, sondern in dem Alltag, in den Gott dich gestellt hat, im Studium, in der Schule, als Rentner, im Beruf, wo er dich hingestellt hat, kann Gott deinen Alltag gebrauchen, wenn das dein Platz ist und du dich ihm zur Verfügung stellst. Die Frage an dich und mich ist, bin ich dazu bereit? Ich finde es schön bei den Jüngern, da heißt es, sie hatten den Auftrag, eben die Boote zu verlassen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass wir alles zurücklassen, sondern dass wir uns ihm ganz anschließen. Dass wir heute Morgen in dieser Predigt vielleicht sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben zu 100%. Wir wären ja manchmal mit 98% zufrieden oder 95%. Aber dass Gott sagt, du, ich möchte dein ganzes Leben. Und ich möchte in deinem Leben Herr sein in allen Bereichen. Auch in denen es dir manchmal schwerfällt. Auch in denen, die du manchmal dir vorbehalten willst. Da möchte ich rein. An den Jüngern finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Sie lassen sogar ihren Beruf zurück. Warum? Weil sie interessierter waren an dem, der den Segen gegeben hat, als an dem Segen selber. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Manche Christen sind interessiert an Segen. Das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch. Aber in erster Linie sollten wir an dem interessiert sein, der den Segen gibt. Und uns nicht so auf diese Segensdinge einschießen, sondern diese Gemeinschaft mit Jesus suchen. Das kann man von Petrus und den anderen Jüngern lernen, dass sie sagen, Herr, ich möchte bei dem sein, der Segen ist, der den Segen gibt. Und dann erlebe ich auch Segen, aber ich möchte nicht an dem Segen festkleben und sagen, ich bleibe jetzt bei meinem Boot mit den vollen Fischen und genieße das Leben, sondern ich lasse mich dahin führen, wo du mich hinbringst. Ich schließe den Text nochmal ab. Ich fände das einen sehr schönen Text, wenn man manchmal den Eindruck hat, es geht im Leben nicht weiter, dass ich mich einfach prüfe, woran liegt das? Nächste Woche werden wir hören, das sage ich jetzt schon, dass man manchmal auch auf Gottes Linie ist und trotzdem Schwieriges erlebt. Heute geht es aber darum, dass Gott erstmal gesagt hat, wenn du auf dem Weg bist, den ich dir zeige, werde ich Segen schenken. Wie gesagt, Segen, wie Gott sich das vorstellt und werde dich gebrauchen und durch dich wirken. Aber dazu ist wichtig, dass wir Jesus einladen, in unseren Alltag zu kommen, dass wir ihm Raum geben und dann staunen über das, was er sagen möchte. Wir werden gleich ein Lied singen. Ich habe vorher eins vergessen, darum singen wir jetzt zwei. Erstmal eins, dann beten wir und dann singen wir das zweite. Dieses Lied soll uns einfach nochmal die Größe Jesu vor Augen führen, mein Jesus, mein Retter, dass wir auf das schauen, was Jesus für uns getan hat, wer er ist, dass wir in unserer Kraftlosigkeit und Schwäche zu ihm kommen dürfen. Dann haben wir eine kurze Gebetsgemeinschaft und dann singen wir das zweite Lied, das sage ich dann aber nochmal an. Jetzt lasst uns erstmal singen, mein Jesus, mein Retter.